Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Max Ropers und Fabian Knottnerus.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knottnerus und ich freue mich auch heute wieder, Lennart Gens begrüßen zu dürfen. Letzte Woche mit dem Hot-Take zu Nagelsmann habe ich ordentlich in Sand gesetzt. Diese Woche habe ich wieder drei neue Chancen für einen Hot-Take. Und zwar haben wir schöne Themen für euch vorbereitet. Die wären das Gerücht Jonathan Tah zum FC Bayern, Ralf Rangnick als Trainer zum FC Bayern und Xavi, der über die Saison hinaus Trainer beim FC Barcelona bleibt.
Ja, moin, auch von mir. Ich bin gespannt, ob wir jetzt jede Woche einen verschiedenen Bayern-Trainer hier oder möglichen Bayern-Trainer durchgehen werden. Es sieht ja aktuell danach aus, als ob es wirklich Rangnick werden könnte. Das sah aber auch bei Nagelsmann letzte Woche so aus. Ja, es bleibt spannend. Auch das Thema Tah finde ich übrigens sehr interessant.
Womit wollen wir denn beginnen? Hast du ein Thema, womit du gerne anfangen würdest?
Tah finde ich gut.
Jonathan Tah. Wir haben im Winter da schon viel drüber gesprochen, auch hier im Podcast, dass es da Interesse aus der Premier League gab. Jetzt gibt's konkrete teilweise schon Gerüchte zum FC Bayern. Magst du uns da einmal auf Stand bringen? Wie sieht's da aktuell aus?
Ja, es gab am Mittwochabend einen großen Sky-Bericht darüber, dass Jonathan Tah im Fokus des FC Bayern steht. Es gibt eben großes Interesse der Münchner. Es soll auch schon Gespräche gegeben haben zwischen dem Management des Spielers und dem FC Bayern. Es ist aber noch nicht so konkret, dass man da jetzt schon von irgendwelchen fortgeschrittenen Verhandlungen reden könnte. Kurz nochmal zu den Fakten. Tah hat Vertrag bis 2025 in Leverkusen. Der wurde unterschrieben 2021, also schon ein bisschen älter. Es gab im letzten Sommer eine Ausstiegsklausel über 18 Millionen, die wurde nicht gezogen. Es gab dann jetzt auch Kicker-Berichte, die sind schon ein bisschen älter, dass es im nächsten Sommer auch wieder eine Ausstiegsklausel geben soll von wieder 18 Millionen. Da liest man jetzt mittlerweile aber andere Sachen, und zwar, dass die Ablösesumme frei verhandelbar ist. Und das ist nämlich auch schon das Thema, weil Leverkusen möchte Tah logischerweise nicht verkaufen. Rolfes hat heute nochmal, also heute ist Donnerstag für alle Zuhörer, klar gemacht, dass man verlängern will mit Tah. Und die Bild berichtet heute, dass die Schmerzgrenze von Leverkusen, wenn Tah innerhalb der Bundesliga wechseln soll, bei 40 Millionen liegt. Sollte er ins Ausland wechseln, also es gibt Angebote aus dem Ausland, dann wäre Leverkusen wohl auch schon ab 30 Millionen bereit, ihn zu verkaufen, was der aktuelle Marktwert von Tah wäre.
Genau, du hast ihn angesprochen, hat im letzten Update eine Erhöhung um 5 Millionen Euro bekommen. Ist ja auch jetzt, muss man sagen, gefestigt in der Nationalmannschaft. Es wäre für Leverkusen, sollte es nicht zu einer Vertragsverlängerung kommen, die letzte Möglichkeit, diesen Sommer auf eine vernünftige Ablösesumme. Wir gehen natürlich jetzt mal direkt in die Meinung. Und da frage ich dich, Jonathan Tah, FC Bayern, kannst du dir das vorstellen?
Ich habe überlegt und erst dachte ich, ja. Weil man natürlich von Tah schon relativ lange was hört, dass er wechseln will, aber das war eben, ist auch schon ein, zwei Jahre her, ne? Da hat er ja immer mal mit der Premier League geliebäugelt. Das war aber, wie gesagt, vor dieser Saison. Und ich glaube, diese Saison spielt dann nochmal eine ganz große Rolle. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht und ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Das liegt einerseits an der Situation in München, dass man da immer noch nicht weiß, wer Trainer wird. Das schreckt natürlich auch potenzielle Neuzugänge ab, weil du überhaupt nicht weißt, in was für ein System du da reinkommst, in was für ein Trainer, in was für ein Umfeld, welche Spieler bleiben. Ist alles unklar. Und genau das Gegenteil hast du halt in Leverkusen. Du weißt, wer Trainer ist. Du weißt, dass das System wahrscheinlich genauso funktionieren wird wie letztes Jahr. Der Großteil der Spieler wird wahrscheinlich bleiben. So sieht es aktuell aus. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Tah dann sagt, während meiner besten Phase meiner Karriere gehe ich dann nach München. Klar, Gehalt dürfte da ein bisschen höher sein, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Deswegen, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, er verlängert.
Er verlängert sogar, okay. Im Winter wäre ich versuche mich wieder an Hot Takes. Im Winter war ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass es im Sommer Richtung Premier League geht.
Hast du da einen Hot Take rausgehauen?
Nee, ich habe da keinen Hot Take rausgehauen, aber da war ich mir schon sicher, dass da irgendjemand die Ausstiegsklausel zieht, beziehungsweise, wenn das nicht im Winter passiert, er im Sommer dann den nächsten Schritt geht. Mhm. Weil ich aber auch da der Meinung war, dass ein Alonso geht, dass ich es gedacht habe. So, und jetzt, du hast es eben angesprochen, es kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass halt nahezu alle Topspieler bei Leverkusen bleiben. Und laut dem Bericht soll er mehrere Optionen haben. Bayern hofft halt auf den Transfer, also sie sollen Chancen haben, aber von Verhandlungen zwischen den Clubs oder gar eine Einigung sei noch keine Rede. Also es ist anscheinend nicht nur Bayern im Rennen. Und sein Traum war es schon immer, so hat er es zumindest betont, Premier League zu spielen.
Ja.
Und als ich von diesem Gerücht Jonathan Tah zu Bayern, habe ich einfach nur gedacht, bitte mach es nicht.
Ja, wie bei Führig.
Genau wie bei Führig. Es ist dieser Klassiker, es wird eine andere Mannschaft außer Bayern Meister, Bayern holt dann von diesen Teams die Topspieler. Und das kann ich nicht ab.
Ja.
Kann ich wirklich nicht ab. Das ist so, es läuft bei Leverkusen alles gut. Er ist Kapitän. Er spielt dadurch in der deutschen Nationalmannschaft. Er hat alles, was er will. Er spielt nächstes Jahr mit der Werkself Champions League. Natürlich, Bayern, ja, mehr Gehalt, vielleicht nochmal ein bisschen anderes Standing, Aufmerksamkeit. Aber warum? Warum? Warum willst du das, alles, was du gerade hast, wegschmeißen?
Ich glaube, auch ein großes Argument ist da auch nochmal die EM im Sommer. Klar, er ist jetzt sicher nominiert und da würde jetzt auch ein Wechsel zu Bayern nichts mehr dran ändern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ja auch als Spieler während so einem großen Turnier keine großen Störgeräusche im Hintergrund haben möchte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er halt vor dem Turnier Klarheit haben will. Dann glaube ich auch, dass, wenn jetzt das große Medienecho, wenn er zu Bayern geht, würde ja kommen, zwangsweise.
Natürlich.
Das würde ihn, glaube ich, dann halt schon auch eben ein bisschen bei dieser Vorbereitung auf die EM ja auch stören. Und ich glaube schon, dass Tah da auch dann schlau genug ist zu sagen, okay, ich will im Sommer eine gute EM spielen, dann will ich halt irgendwie auch frühzeitig wissen, was Phase ist und dann eben auch ja, mit einem guten Gefühl und nicht vielleicht auch schon mit Gedanken in die nächste Saison, was passiert bei Bayern, bin ich überhaupt gesetzt, muss ich mich durchsetzen gegen De Ligt, Upamecano, Kim, wen auch immer. Das gibt einem ja auch nochmal viel mehr Sicherheit, wenn man dieses gewohnte Umfeld, was man die letzte Saison hatte, wenn man auch weiß, dass man es nächste Saison auch nochmal hat. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es passiert. Ich habe mir nur ein Szenario noch überlegt, wo ich mir vorstellen könnte, dass es passiert.
Ich bin gespannt.
Aus Leverkusen-Sicht, weil also erstmal noch, ich finde es von Leverkusen extrem schlau, wenn das stimmen sollte, dass sie ihn ins Ausland günstiger ziehen lassen würden als zu Bayern.
Ja.
Oder halt, im Bericht stand auch noch zu Dortmund und Leipzig. Aber das ist ja eh sehr unwahrscheinlich. Das kennt man ja auch von jedem Managerspiel, ne? Du verkaufst einen Spieler an den Konkurrenten natürlich viel ungerner als zu einem Manager aus einer ganz anderen Tabellenregion. Und so ist es ja halt auch bei Vereinen. Also der Vorteil, Tah nicht als Gegner zu haben, ist, glaube ich, halt auch echt nochmal ein paar Millionchen wert.
Absolut.
Genau, aber jetzt zu meinem Szenario. Weil in dem Bericht der Bild stand auch drin, dass Bayern erst verkaufen müsste einen Innenverteidiger, bevor sie Tah holen würden. Aktuell sind im Kader der nächsten Saison De Ligt, Kim, Upamecano, Eric Dier, bleibt ja auch noch ein Jahr länger, das Talent Tarik Buchmann und Leihrückkehrer Josip Stanisic. Den vergisst man manchmal ein bisschen. Klar, der kann auch Rechtsverteidiger spielen, hat bei Leverkusen aber jetzt viel rechter Innenverteidiger gespielt. Und den will Leverkusen bekanntlich ja auch halten. Das wäre so das einzige Szenario, wo ich mir denke, dass man das vielleicht irgendwie verrechnet, weil dann könnte Stanisic weiterhin Rechtsverteidiger, also rechter Innenverteidiger spielen bei Leverkusen. Tabsoba könnte wieder mehr in die Mitte rücken, das, was Tah diese Saison ausgefüllt hat, die Rolle. Und Tah, wenn er denn möchte, könnte so eben zu Bayern gehen. Das wäre so ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass Leverkusen das macht, aber auch da würde ich in der Gerüchteküche maximal 10% drauf geben.
Du sagst maximal 10%. Wir haben natürlich wieder im Transfermarktforum uns umgeschaut und nach euren Meinungen geguckt, was ihr da so Schönes geschrieben habt. Und zwar sagt TM-User Warmy, ist Leverkusen-Fan, du gibst dem Ganzen 10%. Er sagt, gebe dem Ganzen vielleicht 5%, aber auch nur, wenn Tah darauf aus ist, länger Teil der Nationalmannschaft zu sein und sich da bessere Chancen erhofft, wenn er es schafft, Stammspieler bei den Bayern zu sein. Realistisch betrachtet, sein Traum ist es, in der Premier League zu spielen. Da wollte er schon im Sommer hin. Durch den aktuellen Erfolg und der Tatsache, dass Alonso bleibt, hieß es zuletzt sogar, dass man sich wiederum Chancen ausrechnet, dass Tah doch nicht in Richtung Premier League abwandert, sondern eventuell eine Vertragsverlängerung anstrebt.
Das halte ich auch für sehr realistisch. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Tah verlängert bei Leverkusen um 1 oder 2 Jahre. Ich würde sagen 2. Wechselt im nächsten Sommer, also 2025, in die Premier League. Ist dann 29, hat also immer noch
4-5 Jahre.
Auf Top-Niveau in der Premier League. Das heißt, er ist auch immer noch im nächsten Sommer für Premier League-Vereine interessant und ist dann noch kein alter Spieler. Und er bleibt aber jetzt eine Saison noch in Leverkusen und kommt mit Leverkusen ins Champions-League-Halbfinale.
Hey, das ist mal ein geiler, wilder Take, aber ist okay. Ich hoffe, der hält länger als mein Nagelsmann-Take. Der hat immer nur so einen Tag gehalten.
Ja, auch, oder ja, so das war traurig. Dann war Schluss. Ja. Wir hatten ja sogar noch ein Reel vorbereitet für Instagram. Nicht mal das konnten wir noch posten, weil Nagelsmann da schon abgesagt hatte.
Ja, so schnell kann das manchmal gehen, aber
alles umsonst.
Es gibt ja zum Glück genug Themen, über die wir sprechen können. Und bleiben wir nochmal bei Tah. Er ist jetzt in seinem 9. Jahr bei Leverkusen. Das muss man auch mal sagen. Wenn sie jetzt angenommen, also Meister sind sie schon, Pokal muss, glaube ich, meiner Meinung nach schon sehr viel passieren, damit sie nicht den Titel holen. Und die Europa League können sie auch noch holen. Ist das nicht eventuell auch, so wie es David Alaba gemacht hat bei Bayern, natürlich nochmal auch bei einem anderen Verein, andere Stufe vielleicht, aber auch so, nach der langen Zeit in einem Verein, du bist Kapitän, du hast dann national alles gewonnen und eventuell noch einen internationalen Titel geholt, dass du sagst, alles erreicht, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine neue Herausforderung?
Ja und nein. Also ich verstehe schon, was du meinst und ich weiß auch, dass viele Spieler so denken. Aber ich kann, also wenn es jetzt Champions League und nicht Europa League gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, das macht Sinn. Aber dadurch, dass es halt nur in Anführungsstrichen Europa League ist und er jetzt eben nochmal die Möglichkeit hat, dann mit Leverkusen auch Champions League zu spielen und da das richtige Triple vielleicht sogar nächstes Jahr dann klar zu machen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber das ist, glaube ich, dann schon nochmal ein Unterschied. Also ich glaube, diese Chance mit Leverkusen halt, weil das ist ja schon auch immer noch so ein Manko, was viele auch ausländische Fans über Leverkusen halt noch sagen, also Fans aus dem Ausland, die jetzt vielleicht die Bundesliga nicht wöchentlich verfolgen, so ja, Triple, aber wie würde Leverkusen denn in der Champions League dieses Jahr agieren?
Das weiß halt keiner.
Genau, und ich glaube, das ist schon noch so ein Punkt, wo viele Spieler halt dann eben jetzt auch den Ehrgeiz haben und sagen, okay, ich will es nächste Saison auch selbst wissen, wie schlagen wir uns denn überhaupt in der Champions League? Genau, deswegen denke ich, er bleibt noch ein Jahr.
Ja, das ist im Endeffekt ja auch so eine Charakterfrage, die man sich dann stellen muss. Ne? Was möchte man? Ist man, so schätze ich tatsächlich ein, dass er eigentlich einen vernünftigen Karriereplan hat. Sonst, wenn man sich überlegt, er war beim HSV, sich dann verleihen lassen nach Düsseldorf zum
Teil. Da geht's schon los mit vernünftigen Karriereplan, der war beim HSV.
Sorry, aber er kam aus der Jugend. So, und da war es ja auch was gut, muss man sagen. War es echt gut. Ein bisschen traue ich ihm auch schon noch hinterher, muss ich sagen.
Das glaube ich, ja.
Weg davon, er hat schon nie so wirklich voreilige Schlüsse getroffen.
Ja.
Also, wie gesagt, er ist jetzt 9 Jahre in Leverkusen, hat sich richtig gut weiterentwickelt und ist da gab es auch Möglichkeiten, wo man sagt, nach 4, 5 Jahren, okay, läuft doch nicht so, ich bin nicht unumstritten, ich gehe woanders hin, sondern das war alles aufeinander aufgebaut. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt halt nicht das Streben nach einer schnellen Gehaltserhöhung oder sowas zum Beispiel ist, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt in die Premier League und gehe zu Aston Villa, wie es Moussa Diaby und Leon Bailey gemacht haben, oder ich gehe zu Tottenham oder wie es Mickey van de Ven von Wolfsburg gemacht hat. So, da glaube ich schon eher, dass er, wie du es gesagt hast, dann nochmal diesen Ehrgeiz hat, das jetzt halt auch mit Leverkusen auf dem Top-Niveau zu zeigen. Glaube ich aktuell, aber dafür haben wir es letzte Woche schon gemerkt, als wir den Podcast aufgenommen haben, das ist so schnelllebig. Wir haben jetzt viel über Tah gesprochen, ob er überhaupt möchte oder nicht. Würde das denn aus Bayern-Sicht deiner Meinung nach Sinn machen? Du hast schon die ganzen Verteidiger angesprochen mit De Ligt, Minjae Kim, Upamecano, Erik Dyer, Buchmann und noch ein Stanisic, der zurückkommt. Also 6 Stück, wo ich sage, in Normalform Kim, De Ligt, Upamecano sind mindestens auf einer Stufe mit Jonathan Tah. Und dann ist natürlich die Frage, was für ein System spielst du, 2 Innenverteidiger oder mit 3 Innenverteidigern in einer Fünferkette?
Ja.
Ist das überhaupt nötig, aus Bayern-Sicht sich mit so einem Spieler zu beschäftigen?
Ich glaube, viel hängt davon ab, was mit Upamecano passiert im Sommer. Also, weil da hört man ja auch schon, dass Bayern logischerweise nach den Leistungen dieser Saison nicht mehr ganz so zufrieden ist und auch mittlerweile nicht mehr davon ausgeht, dass sich das noch verbessert in naher Zukunft, sondern dass diese Patzer einfach nicht abzustellen sind von ihm. Und sollte man sich entscheiden, sich von Upamecano zu trennen, kann ich mir vorstellen, also dann wird es Sinn machen aus meiner Sicht, weil dann hast du noch einen Rechtsfuß mehr im Kader. Du hast eben, also weil nur mit 3 Top-Innenverteidigern, ich zähle mal Buchmann jetzt noch nicht dazu, Stanisic würde ich auch, wenn ich aussuchen könnte, eher als Rechtsverteidiger sehen.
Mhm.
Gerade weil Bayern ja auch selten mit 3 Innenverteidigern spielt. Da bräuchte man dann schon neben De Ligt und Kim dann noch einen Innenverteidiger auf Top-Niveau. Okay, Dyer spielt jetzt dieses Jahr auch besser, als ich gedacht hätte, aber da weiß man auch nicht immer, wie lange das hält. Und ich würde dann, also 4 sind schon auch notwendig. Also ich glaube, wenn Upamecano geht, dann wird es Sinn machen aus Bayern-Sicht. Wenn nicht, ja, hast du recht, ist es eigentlich einer zu viel.
Das stimmt. Also selbst wenn jetzt, angenommen, sie verkaufen Erik Dyer wieder, was auch irgendwie nicht viel Sinn machen würde, sondern
das ist ja auch nicht viel,
also das auch, dann hast du halt, wie gesagt, De Ligt, Kim und Upamecano und da hast du dann halt in der Hinterhand sozusagen noch einen Stanisic, Buchmann und oder noch einen Dyer, dass ich eigentlich sage, brauchst du eigentlich, also es muss wirklich jemand verkauft werden. Aktuell kann ich es mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass sie davon einen abgeben, weil das wäre auch wieder ein Eingeständnis in, wir haben es halt gut verkackt bei den Innenverteidigern, muss man einfach sagen. Also das verstehe ich eh nicht bei Bayern, was die haben so viele Top-Innenverteidiger geholt.
Auch für viel Geld.
Für sehr, sehr viel Geld.
Ich habe vorhin noch weil ich nachgeguckt habe, wo Tah sich einordnen würde mit 40 Millionen. Also es gab erst 8 Spieler, die teurer waren als 40 Millionen oder mehr gekostet haben. Von den 6 teuersten waren aber 4 Innenverteidiger. Also halt Lucas Hernandez, De Ligt, Kim und Upamecano.
Ja.
Also klar, Kane sticht natürlich nochmal raus, der war nochmal deutlich teurer, aber ansonsten hat Bayern wirklich die größten Transfers eigentlich immer für die Abwehr getätigt und die wenigsten davon sind ja richtig eingeschlagen, muss man sagen.
So ein Pavard auch 35 Millionen gekostet, circa, ist weg. Lucas Hernandez ist weg. De Ligt, den ich eigentlich auch richtig stark finde und den man auch als Abwehrchef aufbauen kann, zu 100%, ist irgendwie auch ein bisschen, ich will nicht sagen von der Rolle, aber wird schon gut fertig gemacht, muss man sagen.
Die letzten Wochen waren deutlich besser jetzt mit Dyer in Kombination, aber sonst am Anfang
Minjae Kim eigentlich auch ein absolutes Biest, kommt auch nicht so richtig rein, muss man sagen. Ja, aber der wird auch sofort schlecht geredet und ja, vielleicht geht er wieder. Und ja, da gab es auch mal wilde Gerüchte um eine Neapel-Rückkehr wieder, die sich das aber vom Gehalt her gar nicht mehr leisten können. Und Upamecano, der gefühlt bei jedem zweiten Spiel rausrutscht. Das ist irgendwie so ein Hausproblem, ein hausgemachtes Problem, finde ich. Also ja, eigentlich hast du drei Top-Innenverteidiger mit Erik Dier dann noch einen in der Hinterhand, wo du meiner Meinung nach einfach keinen Bedarf hast. Aber ja, aktuell sieht es danach aus, dass die Bayern sich mit Jonathan Tah beschäftigen. Wir beide glauben eher nicht dran. Du sagst, die eine Option wäre halt, das Ganze mit Stanisic zu verrechnen. Ich würde mich persönlich einfach sehr, sehr freuen, wenn Bayern es nicht schafft, einfach Jonathan Tah vom aktuellen Meister loszueisen und da die Mannschaft kaputt zu kaufen. Sowas feiere ich überhaupt nicht. Das war schon mit der Dortmunder Mannschaft nicht geil und das wäre jetzt mit der Leverkusener Mannschaft genauso ungeil. Aber im Zweifelsfall sind wir da in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen schlauer und können euch dann über den fixen Transfer oder die Vertragsverlängerung oder was auch immer berichten.
Ich gehe davon aus, dass es bei Tah noch ein paar Wochen dauern wird, bis da was passiert, weil das jetzt, glaube ich, aktuell noch nicht so konkret ist und das da erstmal noch ein bisschen hin und her gehen dürfte.
Richtig, richtig.
Im Gegensatz zu unserem nächsten Thema, weil da muss bald mal eine Entscheidung fallen.
Richtig, du hast es perfekt übergeleitet. Und zwar gehen wir von der Verteidigungsposition beim FC Bayern auf den Trainerposten. Letzte Woche haben wir beide quasi Nagelsmann zum FC Bayern geredet. Schande über unser Haupt, das ist nicht passiert, wie jetzt logischerweise ihr alle mitbekommen habt. Sondern Nagelsmann hat beim DFB verlängert und bleibt Bundestrainer. Kurze Zeit später gab es jetzt dann erste Gerüchte um Österreichs Nationaltrainer, dass der zum FC Bayern kommen könnte, und zwar Ralf Rangnick. Und da ist es jetzt seit Anfang der Woche immer konkreter geworden. Da gab's Montag eine News, die wurde geupdatet, Dienstag eine News, die wurde geupdatet, Mittwoch eine News, die wurde geupdatet und wahrscheinlich, während wir jetzt hier diesen Podcast aufzeichnen und ihr den vielleicht dann in 2-3 Stunden später hört, gab's vielleicht schon wieder einen neuen Stand.
Du kannst dir vorstellen, als Redakteur macht das richtig Spaß. Wenn du immer alle paar Stunden einen neuen Stand bekommst und du darfst immer wieder überlegen, okay, ist das jetzt ein Update wert? Ist das noch irgendwie nur eine Meldung, weil sich irgendjemand wichtig tun will? Das macht richtig Spaß, kann ich euch sagen.
Ich sehe dein Lächeln im Gesicht, ja. Da kommt Freude auf. Magst du uns dann, weil du es bei Jonathan Tah schon so schön gemacht hast, einmal auf den aktuellen Stand Donnerstag 13.34 Uhr bei der Aufnahme bringen?
Auf jeden Fall. Erstmal aber nochmal einmal einen Rückblick tatsächlich auf Anfang April, weil das finde ich nochmal ganz interessant in dem Kontext, dass Ralf Rangnick da noch gesagt hat über seinen Job in Österreich: Ich fühle mich hier wohl, ich habe noch Vertrag bis 2026 und unser Ziel und unser Weg geht auch nach der Euro weiter. Also das ist schon sehr konkret, ich bleibe. So, und dann jetzt, wie viele Wochen sind das? 3, 3,5. Genau, kam am Anfang der Woche erstmal lose Berichte auf, da dachte man noch, okay, ja, vielleicht ist das nur wieder einer von vielen Kandidaten. Jetzt scheint es wirklich sehr konkret zu werden, oder es ist bestätigterweise sehr konkret schon, kann man ja schon so sagen, weil am Mittwochabend hat auch der ÖFB, also der Österreichische Fußballbund, in Person von Peter Schöttl, das ist der Sportdirektor, bestätigt, dass es ein offizielles Angebot von Bayern gab. Es gab nämlich ein persönliches Treffen zwischen Rangnick, Schöttl und dann noch dem ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer. In dem hat Rangnick die Verantwortlichen darüber informiert, dass es eine Offerte von Bayern, gibt und Rangnick auch darüber nachdenkt. So, das ist ja erstmal schon mal was, wo ich als Verband denken würde, vor 3 Wochen hast du noch gesagt, du gehst mit uns auch bis zur WM und nicht nur bis zur EM. Und dann jetzt kommt dann ein Angebot von Bayern und dann sagst du, ja, vielleicht doch nicht. So. Schöttl hat dann genau jetzt nochmal betont, dass er eine zeitnahe Entscheidung haben will. Deswegen meinte ich auch eben, es dürfte bald eine Entscheidung geben. Er sagte, in den nächsten 1-2 Wochen muss das erledigt sein, weil verständlicherweise sich ja auch Österreich auf die EM vorbereiten will. Deswegen gibt es ja bald eine Deadline und wir werden bald mehr wissen. Wichtig dazu, der ÖFB wird Rangnick keine Steine in den Weg legen. Sie würden ihn ziehen lassen, wenn Rangnick das machen will. Das finde ich schon mal ziemlich wichtig zu wissen. Das heißt, es liegt jetzt eigentlich nur noch an Rangnick, weil Bayern hat eine Offerte abgegeben. Der ÖFB würde Rangnick ziehen lassen. Rangnick kann sich es quasi aussuchen. Und da kommen wir nämlich, glaube ich, jetzt auch zu dem größten Diskussionsthema. Es gibt jetzt gerade Gespräche zwischen Rangnick und den Bayern-Verantwortlichen, wie genau die Rolle von Rangnick denn aussehen sollte. Und da erinnere ich mich auch noch an eine Woche, also an den letzten Podcast. Die Rolle von Nagelsmann haben wir auch gut beleuchtet. Und zwar, dass man dafür nämlich ein ganz schön feines Händchen braucht, um das so hinzukriegen bei Bayern. Traust du das Rangnick zu?
Du gehst direkt in die Vollen mit den Fragen, das freut mich sehr. Ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig. Rangnick ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er gerne irgendwie mal Macht abgibt, sondern er möchte sie gerne haben.
Ja.
Zeigt ja auch jetzt schon, dass er in den Gesprächen schon mal genau informiert werden möchte, wie das Projekt generell wird, langfristige Pläne, Transfers, da möchte er informiert werden, das möchte alles irgendwie noch natürlich mitgestalten.
Ganz kurz, das finde ich eigentlich aber genau richtig.
Natürlich.
Ich finde, das müsste bei jedem Verein so sein, dass man langfristig guckt, was hat der Verein vor und dann passt es zu mir und nicht, oh ja, den Verein finde ich ganz cool, ich habe die Chance da anzufangen, dann fange ich da an, sondern es muss halt passen, so damit das, und das müssten beide Seiten ja auch verstehen, dass es wichtig ist, dass es zueinander passt und nicht, dass beide mal unabhängig voneinander erfolgreich waren, aber dann guckt man mal, wie es zusammenläuft. Und ja, da bin ich gespannt, ob sie sich einigen können.
Bin ich zu 100% bei dir. Würde ich an Rangnicks-Stelle zu 100% genauso machen wollen, weil sonst kannst du dich ja auch nicht voll hingeben und sagen, da stehe ich zu 100% hinter, wenn du nicht weißt, wie genau diese Planung sein soll oder aussieht. Generell, Ralf Rangnick, was der in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gemacht hat, bei den Vereinen, wo er tätig war, muss man wirklich sagen, Hut ab.
Ja.
Der hat auf jeden Fall genug Fachwissen, um das machen zu können. Egal jetzt, ob auf der Sportdirektorenposition oder auf der Trainerposition, da hat er bei sehr vielen Vereinen gute Erfolge geleistet oder erzielt, beziehungsweise jetzt vielleicht nicht Titel geholt, aber Mannschaften aus unteren Regionen nach oben geführt. Sei es jetzt in der Bundesliga oder bei United, wo zum Beispiel er die letzte Trainerstation hatte, wo er auf 14 übernommen hat oder so und noch sie auf 6 geführt hat. Auch nicht mit dem perfekten Punkteschnitt, so 1,45 waren es, glaube ich, jetzt in 29 Spielen. Aber er hat es trotzdem auf eine gewisse Art und Weise geschafft. Er hat da schon gesagt, er möchte einen Umbruch bei United, er braucht einen. Also er weiß zu 100%, was er möchte, was er will. Das ist einerseits sehr, sehr gut und das brauchst du auch, aber kriegt er das genauso hin auch bei Bayern?
Ja.
Kriegt er da seinen Willen durchgesetzt, wenn du da jetzt wieder einen Uli Hoeneß und einen Karl-Heinz Rummenigge hast, die auch dafür bekannt sind, gerne ihren Willen durchsetzen zu wollen? Und ich glaube, da ist wieder das perfekte Potenzial, wie es jetzt bei den Trainern vorher schon war, bei Tuchel und Nagelsmann, dass es da zu Konflikten kommt.
Ja, ist eigentlich vorprogrammiert. Ne?
Genau das ist es.
Ja.
Es ist vorprogrammiert, dass es da wieder zu Sticheleien kommen wird, weil keiner von diesen genannten Personen gerade möchte nachgeben.
Ja.
Auf eine gewisse Art und Weise verständlich, aber das sind, wie ich es schon bei den Verteidigern gesagt habe, hausgemachte Probleme.
Ja, und das ist genau das, was ich eben eigentlich gelobt habe an Rangnicks Einstellung. Also, dass man einen klaren Plan haben muss, dass man eben gucken muss, ob es passt. Aber das Gleiche ist halt eben auch ein bisschen deren Nachteil, habe ich immer das Gefühl, weil sie halt irgendwie so ihren eigenen Plan haben und dadurch dann auch teilweise so sehr engstirnig sind. Also die haben dann so Scheuklappen
Absolut.
Auf und haben dann ihren eigenen Plan und dann will jemand was ein bisschen anders machen. Nee, ich habe hier meinen eigenen Plan. So wirkt das von außen häufig. Und genau, da bin ich dann jetzt auch gespannt, ob sie sich eben einigen können. Mich würde es freuen, wenn es klappt, weil ich glaube, dass es nicht klappen würde. Also mich würde es freuen, wenn sie sich einigen, weil ich glaube, es würde nicht klappen. Und das würde mich freuen, weil es dann Bayern noch mal ein bisschen länger nicht so gut geht.
Ich schicke Schärfe.
Ja, ne? Ja, ich glaube nicht, dass sie sich einigen werden, ehrlich gesagt. Weil es ist jetzt Eberl da, es ist Freund da, die beide vorher bei ihren Vereinen schon gezeigt haben, dass sie eben genauso wie Rangnick die Macht haben wollen. Und da wurde schon drüber geredet, ob die beiden das unter einen Hut kriegen. Eben auch noch mit den äußeren Einflüssen von Kahn und von Rummenigge. Und dann kommt auch noch ein Rangnick dazu, der ja wirklich überall eigentlich einen Umbruch starten wollte auf seine eigene Art. Das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist irgendwie auch so, ich würde mich auch wenn ich jetzt mich in die Haut eines Bayern-Fans hineinversetzen würde, ich könnte mich irgendwie jetzt auch nicht darüber freuen, dass Rangnick kommt. So, weil allein schon mit diesem hin und her jetzt in Österreich, dass er da hat er ja auch Versprechen gegeben, von wegen ich bleib bis 2026. Und dann sagt er beim ersten Angebot aus München, okay, ich überlege mir das doch nochmal. So, und da hätte ich doch als Bayern-Fan jetzt auch schon irgendwie so ein Gefühl, ja, dann, wenn es bei Bayern dann mal nicht läuft, dann ist er auch wieder weg. Ist das dann auch nichts Langfristiges? So, und das ist ja genau das, wo wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen haben, dass Bayern was Langfristiges braucht. Und auch das traue ich Rangnick nicht wirklich zu in München.
Interessant, weil du hast schon vieles vorweggenommen, was auch der TM-User Mismo zum Beispiel geschrieben hat.
Das bin eigentlich ich.
Das bist eigentlich du, hast einen Fake-Account eigentlich, ne? Mismo schreibt, dass Rangnick seine Qualitäten hat, steht außer Frage. Aber ob diese jetzt unbedingt zu den Bayern passen? Wohl eher nicht. Rangnick ist ein Mann für langfristige Projekte, er braucht Zeit und Macht und beides wird er nicht bekommen, erst recht nicht als C-Lösung. Der Vertrag wird irgendein fauler Kompromiss, mit dem beide nicht zufrieden sein können. Rangnick möchte sicherlich 3 Jahre plus und volle Kontrolle über die Transfers. Bayern würde dieses Experiment sicherlich am liebsten auf 1 Jahr begrenzen, ohne dabei irgendwelche Kompetenzen abgeben zu müssen.
Ja, genau so sehe ich es auch. Es wird halt am Ende darauf hinauslaufen, dass sie, also egal wie es kommt, entweder werden sie sagen, okay, wir kommen nicht überein, dass wäre sozusagen für die Beteiligten das aus meiner Sicht Beste, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das am Ende in der Praxis auch hinkriegen würden. Oder sie sagen halt, okay, wir versuchen es und machen beide Kompromisse, aber dann wäre das so ein bisschen wie aktuell in der Politik mit der Ampelkoalition, dass du eben so drei Pole hast, die irgendwie versuchen, Kompromisse einzugehen und am Ende scheitert es immer daran, dass einer den Kompromiss nicht eingehen will und dann kommt am Ende gar nichts bei rum.
Ja, beziehungsweise so, keiner ist mit dem Endprodukt wirklich zufrieden.
Genau, und so würde es dann wahrscheinlich bei Bayern auch ablaufen, wenn du eben mit Eberl-Freund und dann Rangnick drei so starke Persönlichkeiten hättest.
Ich tue mich da auch noch sehr, sehr schwer, muss ich sagen.
Mich überrascht übrigens auch, dass Bayern, also ich hätte auch nicht gedacht, dass Bayern sagt, okay, wir halten Rangnick für kompetent genug, bei Bayern anzufangen.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. So die letzte Trainerstation bei Man United, ich habe sie angesprochen, die war okay, aber da auch da gab es Differenzen.
Und auch vorher schon in Leipzig hat er sich ja auch schon lange dann rausgezogen als Trainer, sondern war dann eher nur noch Head of International irgendwas, Marketing und so. Und dann ist er halt nochmal, ne, genau zu Manchester United, da war es halt so semi-erfolgreich. Jetzt Österreich lief wieder besser, aber ist halt auch eine Nationalmannschaft, ist halt auch nochmal was anderes als jetzt dann eben so ein großer Club wie Bayern. Ich hätte nicht gedacht, dass die sagen, Rangnick ist der Mann, auf den wir uns festlegen. Ich hätte gedacht, da kommt ein größerer Name.
Ja, aber da ist hier wieder die Frage, wo wir letzte Woche ja auch schon standen, als wir über Nagelsmann gesprochen haben, was wäre die Alternative?
Ja.
Du weißt jetzt, egal welcher Trainer angesprochen wird, du weißt, du bist nicht die A- und nicht die B-Lösung.
Ja.
Wahrscheinlich sogar nicht mal die C-Lösung.
Ja.
Und dann ist es halt auch wirklich schwierig, da irgendjemanden nochmal zu überzeugen, von wegen, wir stehen zu 100% hinter dir. Weil wenn sie das gemacht hätten, oder wenn sie wirklich zu 100% hinter dem Trainer stehen würden, hätten sie ihn schon direkt angefragt.
Ja, das
so, und das haben sie halt nicht gemacht. Das haben sie sich jetzt natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verbockt, weil sie halt sich öffentlich zu Alonso und zu Nagelsmann bekannt haben, was ja normalerweise bei Bayern nie passiert ist.
Mhm.
Und das ist jetzt halt ein klassisches Eigentor, was da einfach passiert. Andererseits, aus Rangnick-Sicht, mit der Vita, die du hast, ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach super schwierig, einem Verein wie Bayern abzusagen. Ich glaube, es ist natürlich super reizvoll. Ich glaube, er weiß auch, dass es da natürlich zu Differenzen kommen könnte. Aber sagt man einem Verein wie Bayern ab?
Nee, das würde ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht machen. Aber er ist ja auch lang genug im Geschäft, um zu wissen, dann nicht drei Wochen vorher oder vier Wochen vorher, wo ja auch schon bekannt war, dass Bayern einen Trainer sucht, dann zu sagen, ich will mit Österreich zur WM 2026. Das ist dann halt einfach auch wieder Außendarstellung, nicht so klug. Und da kann ich jetzt auch alle Österreicher verstehen, dass sie sauer sind, weil jetzt stehst du auf einmal kurz vor der EM ohne Trainer da.
Das wäre ja noch die nächste Frage. Wie würde man das dann kommunizieren? Also, stimmt. Er hat ja noch Vertrag. Also
er könnte da bleiben und nach der EM anfangen.
Genau, das ist es ja. Also hört er quasi vor der EM bei Österreich auf und fängt direkt bei Bayern an? Hört er nach einem Ausscheiden bei Österreich auf und fängt dann bei Bayern an? Das ist ja auch da wieder, wie der User Mismo geschrieben hat, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ein Kompromiss. Österreich sagt selber, der Verband, wir wollen ihm keine Steine in den Weg legen. Aber ich kann es mir irgendwie auch nicht wirklich vorstellen, dass sie jetzt eine Woche oder zwei Wochen vor Europameisterschaftsbeginn sagen, okay, wir stehen auf einmal ohne Trainer da. Also
ja,
ich finde das richtig, richtig schwierig. Und du kannst auch einfach nicht sagen, wenn sie jetzt, angenommen, die kommen ins Achtelfinale, die überstehen die Gruppe als Gruppenzweiter oder so, dann ist Rangnick vielleicht Anfang Juli im Training.
Mhm.
Ja, Bayern hat selber viele Nationalspieler, aber die Vorbereitung geht ja deutlich früher los.
Und es ist ja nicht nur Training, es ist ja nicht nur auf dem Platz stehen, sondern es sind ja auch Verhandlungen mit Spielern, gerade wenn Rangnick...
Er möchte ja einbezogen werden, genau. Er möchte in Transfers und sowas einbezogen werden und die muss er ja planen und das kann er ja nicht machen, wenn er gerade mit Österreich bei der EM teilnimmt.
Ja, und dann genau, nebenbei mal eben noch, also klar, telefonieren kannst du immer, aber das ist ja dann auch, dann würde ich mir auch wieder als Österreich-Fan denken, okay,
dann hör direkt auf,
bitte. Dann ist er nicht mit 100% bei der Sache, jetzt beim Turnier.
Absolut, und, bin ich genau bei dir.
Ja, das ist eigentlich, egal wie man es macht, macht man es irgendwie dann falsch.
Er hat jetzt einen Punkteschnitt bei Österreich von 1,95 Punkten pro Spiel in 20 Spielen. Das ist
stark.
Auf seine Karriere gerechnet der beste Punkteschnitt. Ja, es sind nur 20 Spiele und es ist Nationalmannschaft, was anderes, aber es ist der beste Punkteschnitt. Ich habe noch eine Sache vorbereitet und das ist mal so ein ganz kleines Quiz am Rande zu Ralf Rangnick. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, ein Mann mit deinem Fachwissen sollte das hinkriegen, auch wenn du
noch ein bisschen jünger
bist. Ralf Rangnick war in der Bundesliga für 5 Vereine aktiv. Magst du mir die einmal aufzählen, bitte? Ihr könnt natürlich gerne auch das Ganze mitmachen und in den Kommentaren schreiben.
Also RB Leipzig?
Richtig.
Schalke 04?
2, richtig.
Hannover 96?
Richtig, Nummer 3.
TSG Hoffenheim?
Richtig, Nummer 4.
Und dann?
Dir fehlt der allererste.
Der allererste?
Die Trainerstation.
Kannst du mir die Saisons sagen?
Dann komme ich vielleicht drauf. Das war die Saison Mai 1999 bis Februar 2001.
Ja klar, da war ich 2 und 4, da habe ich ihn schon häufig verfolgt. Was, Stuttgart?
Ja, war der VfB Stuttgart.
Stark. Krass, ja nee, hätte ich jetzt, also ich bin jetzt am Ende, es war halt so ein Halbwissen. Es hat irgendwie so, habe ich mal irgendwas vor Augen gehabt, aber ich hätte es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen können, dass er da war.
Wäre ich jetzt so auch nicht drauf gekommen. Besten Punkteschnitt bei den ganzen Bundesligisten bei Leipzig, 1,9.
Gut, das 4, war zu erwarten.
Den er geholt hat. Richtig. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir von dem einen Trainer, Ralf Rangnick, der eventuell neuer Bayern-Trainer wird. Wenn wir uns festlegen wollen, müssen. Wir haben letzte Woche bei Nagelsmann, haben wir jetzt schon oft genug gesagt, aber einmal möchte ich noch sagen, Punkt. Wird Ralf Rangnick neuer Bayern-Trainer?
Ralf Rangnick wird neuer Bayern-Trainer. Ralf Rangnick verkracht sich im Oktober mit Max Eberl. Ralf Rangnick ist in der Rückrunde nächste Saison kein Bayern-Trainer mehr.
Okay, also ein kurzes Intermezzo, ein kurzes Unterfangen. Ich glaube auch, dass Ralf Rangnick neuer Bayern-Trainer wird. Dafür ist es jetzt auch schon wieder zu konkret. Und wenn sie das jetzt auch wieder nicht hinkriegen, dann machen sie sich auch wegen eine gewisse Art und Weise wirklich hardcore lächerlich. Muss man einfach sagen. Da kann man die Führungsetage auch austauschen und sagen, komm, ihr habt jetzt bei 3 Trainern öffentlich gesagt, ihr wolltet die, habt die alle nicht bekommen. Dann lasst es doch einfach bitte. Ich sage, er wird auch Bayern-Trainer. Ich sage, er macht's ein Jahr. Und dann suchen sie sich eine neue A-Lösung. Ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen, sondern ich glaube, es gibt im Sommer dann eine A-Lösung.
Wieder so wie dieses Jahr mit Tuchel, dass man dann im März schon bekannt gibt, dass es im Sommer nicht mehr weitergeht.
So in etwa.
Okay.
So in etwa. Das ist auch ein guter Übergang. Es gibt nämlich noch einen weiteren Trainer, der eigentlich angekündigt hat, im Sommer aufhören zu wollen.
Das stimmt.
Und zwar beim FC Barcelona, Xavi. Kurz nach Jürgen Klopp, ich glaube, das war innerhalb von ein paar Tagen, dass die das beide gleichzeitig quasi entschieden haben, dass für die beiden im Sommer Schluss ist. Bei dem einen ist es immer noch der gleiche Stand. Jürgen Klopp sagt immer noch, er wird Liverpool zum Saisonende verlassen. Xavi hat jetzt zurückgerudert. Wir nehmen ja gerade auf, vor 50 Minuten wurde eine Pressekonferenz angekündigt. Also wir wissen jetzt noch nicht, was Xavi da genau gesagt hat.
Ja.
Aber es ist jetzt zumindest bestätigt, dass er doch bleibt. Er hat Vertrag bis 2025 und hatte im Januar angekündigt, er möchte den Verein verlassen. Die brauchen was Neues, was Frisches. Jetzt rudert er zurück. Was waren deine ersten Gedanken dazu, als das so sich gestern Abend konkret angedeutet hat? Und vorher war es ja immer so, dass Laporta gesagt hat, wir beschäftigen uns mit niemand anderen, wir werden ihn überzeugen, wo man ja schon gedacht hat, der hat was gesagt.
Ja,
warum,
relativ deutlich
was da wollte ich da. Warum suchst du nicht einen?
Ja, also grundsätzlich sehe ich Xavi, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen besser als viele andere bei Barca. Also der hat jetzt ja schon auch viel Kritik einstecken müssen die letzten Monate. Ich finde, er hat nach wie vor einen guten Job gemacht in Barcelona, weil er eben auch diese Saison schwierige Voraussetzungen hatte mit eben den finanziellen Problemen im Sommer.
Eigentlich seitdem er da ist.
Genau, ja, eigentlich schon, ja. Viele ablösefreie Spieler nur in Anführungsstrichen geholt, auch wenn die dann teilweise große Namen hatten oder eben Laien. Es konnte wenig Geld ausgegeben werden und trotzdem, ja, es ist eine titellose Saison aller Voraussicht nach, außer es gibt jetzt irgendwie noch einen ganz komischen Endspurt in der Meisterschaft, aber das ist spätestens seit dem Clásico halt eigentlich unwahrscheinlich oder ausgeschlossen. Genau, es droht eine titellose Saison, aber trotzdem, ich habe mir das eben noch mal ein bisschen angeguckt und es ist gar nicht mal so schlecht, wie man meinen könnte. Also Champions League Viertelfinale gegen PSG ist unglücklich gewesen, kann passieren. Mit dem aktuellen Kader sehe ich die auch nicht als Top-4-Mannschaft in Europa.
Ja.
Deswegen finde ich, passt Viertelfinale. In der Liga ist Real mittlerweile relativ weit weg. Das ist ärgerlich und natürlich gerade aus Prestigegründen auch sehr schlecht und schmerzhaft für die Fans. Real spielt aber auch die beste Saison punktemäßig seit 2011/12 unter Mourinho. Und im letzten Jahr hatte, also als Barca Meister geworden ist mit Xavi, hatten die zu dem Zeitpunkt aktuell 9 Punkte mehr. Also es ist klar nicht so gut wie letztes Jahr, aber eben mit den Vorzeichen finde ich auch jetzt kein Drama, dass man 9 Punkte weniger hat. Und er hat es halt eben geschafft, Spieler wie Lamine Yamal, Fermín López, Cubarsí einzubauen in die Mannschaft. Die werden im nächsten Jahr ganz sicher nochmal einen dicken Schritt machen, wenn sie nicht verkauft werden müssen für die finanziellen Probleme, also um die zu lösen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei Barca aktuell, also dass es in die richtige Richtung geht mit Xavi. Das heißt, wenn du mich im Januar gefragt hättest, ob ich möchte, dass Xavi bleibt, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Jetzt kam halt eben die Situation, was ich eben auch schon bei Rangnick meinte, wenn du erst das eine sagst und dann 4 Wochen später was anderes sagst, dann wirkt das immer so ein bisschen,
Glaubwürdigkeit ist jetzt dann nicht mehr, sie leidet zumindest ein bisschen.
Genau.
Ich glaube, niemand von den Fans wird es ihm im Endeffekt ein bisschen übel nehmen, Aber sollte jetzt mal irgendwas wieder dann kommen mit von wegen, ja, ich bleibe hier noch 5 Jahre oder sowas und so eine Aussage, tätigt so eine Aussage, weiß man nicht mehr, ob man da zu 100% hinterstehen kann, weil er halt sich selber schon mal so halb widersprochen hat quasi.
Ja, und er hatte ja auch, als er angekündigt hat aufzuhören, hat er das so betont, also dass er den Weg frei machen möchte für eine neue Ausrichtung.
Und für
also
einen erfahrenen quasi.
Genau, so, ja. Das heißt, das wirkte so ein bisschen so, als hätte er sich selbst eingestanden, okay, ich bin vielleicht gerade nicht die beste Lösung für den Verein, den ich liebe, für den ich das Beste haben will. Deswegen trete ich zurück, um halt eben dem Verein eine bessere Ausrichtung zu ermöglichen. Jetzt lässt du dich überreden, da zu bleiben und dann hast du jetzt ja als Fan eigentlich das Gefühl, Xavi steht selber gar nicht so dahinter, dass er die beste Lösung ist. Und das spricht nicht für einen Trainer, wenn er selber nicht zu 100% überzeugt ist von dem, was er macht, denke ich mir so.
Ja, einerseits das, andererseits vielleicht aber auch, er wurde halt in den Gesprächen so überzeugt, dass er jetzt vielleicht doch denkt oder wieder denkt, er ist doch der Richtige. Wenn man jetzt mit dem Vizepräsidenten Rafael Just, der gesagt hat, wir hatten ein gutes Meeting, ich habe nie daran gezweifelt, dass Xavi weitermachen würde. Und Laporta hat es ja auch die ganze Zeit gesagt, wir sprechen mit niemand anderem. Das heißt, die haben ihm da natürlich schon sehr, 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 sehr viel Selbstvertrauen irgendwie mitgegeben und gesagt, wir wollen eigentlich nur dich, egal was du jetzt gerade gesagt hast. Und das kann natürlich auch schon zu einem Umdenken führen, auf jeden Fall, wenn du so das denkst. TM-User Robster hat noch eine Meinung dazu und hat gesagt, da haben sie aber Glück gehabt. Der Markt gibt ja gerade kaum etwas her, weil viele Big Player suchen, die im Vergleich zu Barcelona aber auch solventer sind. Also das ist jetzt wieder, wir sind bei Bayern und sind bei einer C-Lösung Rangnick oder vielleicht DE-Lösung. Barca hat finanzielle Nöte und große Probleme, muss man sagen. Die können jetzt nicht irgendwelche Luftsprünge machen und sagen, wir holen jetzt Trainer XY und zahlen für den 15 Millionen Euro Ablöse und geben dem 10 Millionen Gehalt. Absolut nicht möglich. Das heißt, es ist ja auch irgendwie dann, ich will nicht sagen, ein Mangel an Alternativen, aber es gab ja auch nicht wirklich was anderes. Flick wurde mal genannt.
Genau.
Aber sonst war da ja gefühlt nichts in der Gerüchteküche los.
Aber genau das, finde ich, entkräftet so ein bisschen das Argument, was du eben gesagt hast, dass sie ihn seit Wochen und Monaten überzeugen und dass ihnen das Selbstvertrauen gibt. Weil, also Xavi weiß ja auch, dass es keine Option gibt, dass Barca klamm ist, dass er wahrscheinlich auch, weil er mit seiner Vergangenheit eben und auch immer wieder betont hat, wie sehr er den Verein liebt, wahrscheinlich auch am ehesten dazu bereit ist, ein etwas geringeres Gehalt in Kauf zu nehmen, als jetzt ein Trainer, der von außerhalb kommt. Da weiß er ja wahrscheinlich auch, dass sie ihn nicht nur aus sportlichen Gründen unbedingt halten wollen. Und dann ist es für mich halt auch wieder eine Frage, ob es dann wieder so viel Selbstvertrauen bei ihm bringt, dass er das auch wieder verkörpern kann, dass er von sich selbst überzeugt ist.
Ja, ich weiß, was du meinst oder worauf du hinaus willst. Macht Sinn. Man kann es halt entweder positiv sehen oder halt negativ auslegen, wie das Ganze dann von der Führungsetage gemeint ist. Im Endeffekt bin ich auch so weit und sage, es ist die richtige Entscheidung für Barca und glaube ich auch für Xavi.
Ja.
Er war vorher bei Al-Sadd Trainer, ist jetzt seit, finde ich auch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, auch irgendwie finde ich es heftig, wie schnell die Zeit vergeht, dass er seit November 2021 schon Trainer ist, also seit 2,5 Jahren, kommt irgendwie auch nicht so lange vor, hat schon, 136 Spieler als Barca-Trainer mit einem Punkteschnitt von 2,04, was ja auch, wie gesagt, nicht schlecht ist spanischer Meister geworden, Superpokalsieger geworden. Und man muss ja auch noch sagen, in dieser Saison, die haben so unfassbares Verletzungspech, wenn man sieht, mit welchen Spielern sie da teilweise auflaufen müssen. Natürlich auch gut dann für einen Lamine Jamal oder einen Kubasi, aber ich glaube schon, dass Xavi das hinkriegen kann. Und da auch wieder, wie vorhin, ich glaube, es gibt einfach auch nicht den perfekten Barca-Trainer, der das übernehmen könnte. Wir haben noch ein Zitat aus dem Forum, und zwar von User Ezio93. Der schreibt, der sieht das Ganze ein bisschen kritischer, sagen wir es mal so. Mhm. Beziehungsweise wird er nochmal einen anderen Blickwinkel drauf werfen. So sehr ich Xavi als Spieler geliebt habe und so sehr ich seine Arbeit in der vergangenen Saison, aber auch jetzt und durchgehend mit jungen Spielern wertschätze, so bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher, ob er wirklich der richtige Mann ist. Finde sein Verhalten an der Seitenlinie schon extrem theatralisch, auch wenn er einige berechtigte Gründe auf seiner Seite hat. Und in dieser Saison hat Barca gefühlt wieder einen Rückschritt gemacht. Ich wünsche mir, dass Barcas Weg weiter kontinuierlich aufwärts geht, bin aber noch nicht ganz überzeugt, dass Xavi der richtige Mann ist, ohne seine Verdienste anzuzweifeln. Andererseits, wer sonst sollte und könnte es besser machen?
Der letzte Satz ist genau das, was du eben meintest. Es gibt halt wenig Optionen. Und ja, natürlich hat Barca vielleicht im Vergleich zur Saison davor jetzt nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, aber du hast es eben schon angesprochen, Verletzungspech, wenig Möglichkeiten irgendwie auch große Transfers zu tätigen. Da kommen halt viele Komponenten zusammen und Deswegen ist es halt immer schwierig zu beurteilen, ob das unbedingt so Xavis Schuld ist, was jetzt so taktische und spielerische Sachen angeht, die man als Trainer eben beeinflussen kann. Was er anspricht mit dem, oder er oder sie anspricht mit dem Theatralischen, ist mir auch aufgefallen, bin ich auch nicht der größte Fan von. Das ist ähnlich wie bei Tuchel auch dieses Jahr. So, da ist ja die Körpersprache auch nicht immer so, wie man sich das von einem Trainer wünscht. Und das finde ich bei Xavi auch störend, weil ich ihn eigentlich auch als Spieler ein bisschen anders eingeschätzt habe.
Überhaupt nicht so.
Da war ja eher so wie jetzt eben Xabi Alonso auch, ne? So ein Maestro, der halt eben so das Spiel lenkt, und so hätte ich ihn mir auch als Trainer gewünscht. Kann natürlich auch gut sein, dass jetzt das aktuell vielleicht auch schon so ein bisschen an ihm auch so nagt, dass.
Ja, das kann ja nicht spurlos an einem vorbeigehen. Ich meine, du fliegst auf dramatische Art und Weise aus der Champions League raus, wo man sagen kann, die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung ist zumindest unglücklich. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie komplett falsch ist, aber sie ist unglücklich, dass es dann halt so gegen Barca läuft. Im Clásico sieht es dann halt ähnlich aus. Und dann ist es halt teilweise leider so, dass man dann halt wohl dazu neigt, dann ein bisschen überzureagieren oder eigentlich nicht so zu reagieren, wie man sich eigentlich gibt.
Und Xabi Alonso kennt man bis jetzt auch nur in Erfolgsphasen. Da ist es natürlich dann auch immer einfach, an der Seitenlinie zu stehen und dem Schiedsrichter danach die Hand zu geben.
Bei 45 Spielen ohne Niederlage ist das relativ simpel.
Wenn die mal ein wichtiges Spiel gegen Bayern nächste Saison verlieren sollten mit ganz schwierigen Entscheidungen, dann müssten wir da vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber ja, ich würde es Barca wünschen und auch Xavi wünschen, dass es nächstes Jahr wieder richtig bergauf geht und sie wieder Meister werden. Und ich bin gespannt. Ich finde nur, dass, wie es verkauft wurde, halt ein bisschen fraglich. Also das hätte man wahrscheinlich auch schon früher intern besprechen können. Ich kann mir vorstellen, dass Xavi das halt gesagt hat, ohne das vernünftig abzuklären vorher, dass er geht. Wenn man da vorher sich hingesetzt hätte und seine Pläne verraten hätte und dann hätte auch Barca oder hätten auch Laporta und der Vizepräsident jetzt dann auch mal was dazu sagen können, hätte man das halt auch wieder öffentlichkeitswirksam ein bisschen besser lösen können.
Entschleunigen können, ja. Das ist das berühmte Wort Kommunikation, was gefühlt in jedem Bereich, in jedem Fußballverein, in jeder Firma einfach unfassbar wichtig ist, dass miteinander kommuniziert wird auf allen Ebenen und auch wirklich über alle Themen. Dann hätte man das vielleicht vermeiden können, dass Xavi überhaupt so weit geht und sagt, ich möchte meinen Vertrag nicht erfüllen und im Sommer aufhören, sondern man hätte sich vielleicht, also das sagen wir jetzt natürlich von extern, vielleicht ist das passiert, keine Ahnung, aber genau, es kommt natürlich dann teilweise so rüber, als wenn halt nicht kommuniziert wurde, und das hätte man natürlich jetzt aus unserer Sicht zumindest sagen können, setzt euch an den Tisch, was gefällt dir nicht, was können wir ändern, damit du doch bleibst, was muss passieren, und dann kann man das Ganze vom Tisch schaffen. Und dann hätte man das ganze Problem, diese 4 Monate, die es jetzt waren, circa, oder 3,5, nicht gehabt.
Ja, genau.
Das war's nach einer knappen Dreiviertelstunde auch schon wieder. Wir haben schön viel über Tah, Rangnick und Xavi gesprochen. Wenn wir es kurz zusammenfassen wollen: Jonathan Tah, Gerücht zum FC Bayern. Wir sagen, er bleibt. Wir hoffen, er bleibt. Und er verlängert. Ralf Rangnick zum FC Bayern sehen wir als so gut wie sicher an. Unserer Meinung nach nicht die beste Entscheidung, aber auch irgendwie aus Mangel an Alternativen die einzig logische mittlerweile.
Ja. Und mit viel Potenzial zum Scheitern.
Mit viel Potenzial zum Scheitern und einem kleinen Lächeln bei uns danach im Gesicht. Und Xavi bleibt beim FC Barcelona, was wir begrüßen und sehr gespannt sind, wie das Ganze in der kommenden Saison aussieht. Das klingt doch nach einem schönen Abschluss. Lennart, ich bedanke mich für deine Zeit, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch wieder zu animieren, Kommentare zu schreiben, gerne bei Spotify 5 Sterne zu hinterlassen bei der Bewertung. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir müssen nochmal gucken, wann genau, weil Mittwoch ist Feiertag. Wir gucken mal, wann wir aufzeichnen, ob schon Dienstag die neue Folge rauskommt oder Donnerstag. Aber auf jeden Fall gibt es nächste Woche einen neuen Podcast von uns und sagen danke fürs Zuhören und ciao, ciao.